Aber bevor wir jetzt mich hören und was ich vorbereitet habe, wollen wir erstmal hören, ob der Heilige Geist vielleicht noch was zu sagen hat, was er jetzt nicht in meine Predigt hineingelegt hat. Gibt es irgendwelche Geistesgaben? Hat jemand einen Eindruck oder ein Wort bekommen jetzt im Lobpreis für heute Morgen?
Freut euch, denn ich bin mit euch und ich halte euch und trage euch.
Amen. Amen.
Du bist ein Gott, der mich sieht, steht in 1. Mose 16, Vers 13.
Amen. Hat sonst noch jemand etwas?
Ja, ich hatte ein Bild, was ich vor ein paar Tagen auch gesehen hatte. Und zwar in dem Haus, wo wir wohnen, gibt es verschiedene Gartenstücke. Und es ist halt so, manche Gartenstücke sind verwahrlost oder kümmert sich keiner drum. Und ich habe mich da so umgeschaut. Und da war ganz schön viel Unkraut und Gestrüpp. Aber was mich fasziniert hat, ist, dass die Tulpen sich trotzdem durchgeboxt haben. Und das Bild hat mir jetzt Gott gerade gegeben. Die Tulpen, die Zwiebeln, die sind in der Erde, die kommen raus, egal wie viel Gestrüpp und wie viel Unkraut da ist. Und die leuchten. Und ich hatte so den Gedanken, es gibt vielleicht Leute hier, ja, auf dem ihren Herzen ist viel Gestrüpp und Unkraut gewachsen. Aber ihr habt Jesus im Herzen und er ist deswegen, auch wenn die Gefühle vielleicht gerade nicht da sind, Gefühle zählen man meist nicht, ist Jesus trotzdem da. Er ist trotzdem verankert in deinem Herzen und das Licht leuchtet und unser Glauben ist nicht auf Gefühle gegründet, sondern auf sein Wort. Und wenn wir das Wort nehmen oder wir können Jesus bitten, du kannst Jesus bitten, das Unkraut rauszuziehen und wenn wir sein Wort nehmen und sagen, du bist mein Versorger, du bist mein Licht, du bist mein Hirte, du bist mein Heil, es gibt so viele Zusagen in seinem Wort. Ja, dann fällt das Unkraut aus deinem Herzen vielleicht irgendwann weg und die Tulpen können sich richtig schön entfalten.
So, einer noch.
Ich würde anschließen an das, was du gerade gesagt hast. Gott ist manchmal anders, als wir denken. Und zwar, ich hatte, das ist schon eine Zeit lang her, mit meinem Zahn Probleme. Das war mit einer, so zwischen den Zähnen mit dem Zahnfleisch. Und ich habe zu Gott gebetet und habe gesagt, Jesus, bitte heil das, das stört mich. Der Zahnarzt findet keine Lösung. Du hast die Lösung für mich. Und am nächsten Tag ist mir die Krone rausgefallen. Und ich war total entsetzt, weil ich mir gedacht habe, Gott, du hast gesagt, du reparierst es und nicht machst es kaputt. Und dann war ich beim Zahnarzt und der hat es rausgenommen, hat gesagt, ach, das war schlecht unterfüttert, hat mir es neu unterfüttert, hat es mir wieder eingebaut und seitdem sind alle Beschwerden komplett weg. Und was mich so fasziniert hat, ist, Gott heilt in der Art und Weise, wie er denkt und nicht wie wir Menschen meinen.
Amen. Und habt ihr gemerkt, da ist so ein Flow drin, dass es in eine Richtung so ein bisschen geht. Ne, dass Gott sich um uns kümmert, dass Gott da ist, dass Gott heilt, dass Gott versorgt, dass Gott uns trägt und dass wir das auch im Glauben ergreifen dürfen. Und es ist echt schön, weil das auch etwas, worum es in meiner Message heute gehen wird. Ja, und Heiliger Geist, so danken wir dir einfach für deine Gegenwart. Wir danken dir für dein Reden, Herr. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du auch jetzt ja mich erfüllst, dass du mit deiner Kraft, mit deiner Vollmacht, mit deiner Salbung auf mich kommst und dass du jetzt durch mich sprichst, dass du das Wort lebendig machst, dass du das Wort brennend machst in den Herzen von jedem Einzelnen und dass du zu jedem Einzelnen redest. Im Namen Jesu. Amen. Und meine Message ist so ein bisschen eine Fortsetzung von der Osterpredigt, geht aber noch ein paar Schritte in eine Richtung weiter und ich lese uns aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, die Verse 1 bis 14 aus der Neues-Leben-Übersetzung. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah folgendermaßen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Beim Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu, Freunde, habt ihr etwas gefangen? Sie antworteten, nein. Da sagte er, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte, ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden. Und das Thema meiner Predigt heute ist Frühstück mit dem Auferstandenen oder die Realität von Jesus heute. Und zu diesem Thema, da will ich mit euch heute Morgen drei Sachen anschauen. Erstens, Jesus ist wirklich auferstanden. Zweitens, Jesus ist immer noch derselbe. Und drittens, Jesus will in dein Leben kommen. Erstens, Jesus ist wirklich auferstanden. Die sieben Männer hier, die haben eine extrem aufwühlende Zeit hinter sich. Sie hatten sich als Jünger diesem Wanderprediger Jesus angeschlossen, waren ihm 3 Jahre lang nachgefolgt. Sie hatten ihre Arbeit, ihr Geschäft, ihre Häuser, vielleicht sogar ihre Familien zurückgelassen, um zusammen mit Jesus durch das Land zu ziehen. Die haben alles auf eine Karte gesetzt. Aber plötzlich hat sich das Blatt gewendet. Und alles kam ganz anders. Der jüdische Hohe Rat hat Jesus zum Tod verurteilt. Er wurde geschlagen, ausgepeitscht. Die Römer haben ihn gekreuzigt. Und auf einmal war Jesus tot. Der Lebensinhalt der Jünger hat sich in nichts aufgelöst. Ihre Hoffnung hat sich zerschlagen. Sie waren am Boden zerstört, traurig und desillusioniert. Und 2 Tage später sind dann auf einmal die Frauen zu ihnen gekommen und haben ihnen erzählt, dass Jesus auferstanden ist, dass sie ihn gesehen haben. Und erstmal haben die Jünger das überhaupt nicht ernst genommen. Aber dann haben sie Jesus selbst gesehen. Die Jünger haben sich in so einem Haus in Jerusalem getroffen, hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst hatten, dass sie vielleicht jetzt die Nächsten sind, die verhaftet werden. Und auf einmal steht Jesus mitten unter ihnen. Wir können nur versuchen, uns hineinzuversetzen darin, was die Jünger wohl gefühlt haben. Denn wahrscheinlich konnten sie das gar nicht richtig fassen, was passiert ist, und waren doch gleichzeitig voller Freude, weil sie Jesus wiedergesehen haben. Aber es war nach der Auferstehung Jesu trotzdem ganz anders als vorher. Jesus war nicht mehr die ganze Zeit sichtbar bei seinen Jüngern und ist mit ihnen irgendwie umhergezogen, sondern in der Zeit von der Auferstehung bis zur Himmelfahrt, da ist Jesus eher so sporadisch immer wieder bei seinen Jüngern erschienen. Er ist plötzlich unvorhersehbar aufgetaucht. und war dann da und hat sich ihnen gezeigt. Aber zwischen diesen Begegnungen, da lagen oft Tage oder sogar Wochen dazwischen, wo sie Jesus eben nicht gesehen haben. Und von einer dieser Begegnungen erzählt uns Johannes hier in unserem Predigttext. Und die Jünger, die wissen in der Zeit noch nicht so richtig, was jetzt Phase ist, was sie jetzt tun sollen. Manche haben in Jerusalem den Rücken gekehrt, sind an den See Tiberias gereist. Und der See Tiberias wird in anderen Evangelien der See Genezareth genannt. Der liegt in Galiläa im Nordosten des heutigen Israel. Und wir lesen hier Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Also 7 Jünger Jesu halten sich dort zusammen am See Genezareth auf. Der Petrus, der kommt ursprünglich aus der Gegend, er hat dort als Fischer gearbeitet, bevor er Jesus nachgefolgt ist. Dasselbe gilt auch für die Söhne des Zebedäus, das sind Johannes und Jakobus. Auch sie waren früher Fischer am See Tiberias. Nathanael, der kommt aus Kana, das liegt auch ganz dort in der Nähe. Die sind also in ihre Heimat zurückgegangen. Aber sie haben da jetzt nicht einfach die ganze Zeit irgendwie rumgesessen und darauf gewartet, vielleicht erscheint heute Jesus oder so. Denn irgendwie mussten sie auch ihren Lebensunterhalt verdienen. Das Leben geht ja weiter. Und manche Jünger sind dann scheinbar einfach in ihre frühere Tätigkeit zurückgegangen. Petrus und die anderen fahren wieder als Fischer auf den See. Und hier beginnt jetzt unser Bericht. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit. Also ganz pragmatisch wiedergegeben hier. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Die Männer haben also die ganze Nacht auf dem See verbracht und haben keinen einzigen Fisch gefangen. Und jetzt ist es früh am Morgen, die Sonne beginnt langsam am Horizont aufzutauchen und wirft ihre frühen Strahlen auf das Wasser des See Genezareth. Und das Boot der Jünger befindet sich relativ nah an der Küste und deswegen können sie auf das Ufer blicken. Und dann lesen wir in Vers 4, da steht auf einmal dieser Mann. Beim Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Sie wissen nicht, dass Jesus dort am Strand steht. Sie sehen nur die Umrisse eines Mannes. Und sie haben auch nicht damit gerechnet, dass Jesus auftauchen würde. Sie sind erschöpft nach einer langen und erfolglosen Nachtschicht. Die wollen wahrscheinlich einfach nur was essen und ihre Ruhe haben. Vermutlich waren die auch nicht besonders begeistert, dass da jemand am Ufer wartet. Und dann ruft er denen auch noch zu, Freunde, habt ihr etwas gefangen? Man kann auch wörtlicher übersetzen, ihr habt wohl keinen Fisch. Und vielleicht haben sie gedacht, na ganz toll, ne? Ausgerechnet nach dieser Nacht quatscht uns jetzt noch jemand an. Wir lesen aber nur, sie antworteten nein, also relativ kühl. Aber jetzt geschieht etwas Ungewöhnliches. Der Mann am Ufer ruft den Jüngern im Boot zu, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Wir wissen nicht, was die erfahrenen Fischer im Boot gedacht haben. Wenn es hell ist, dann ziehen sich die Fische in tiefere Gewässer zurück und man kann gar nicht mehr so gut fischen. Und außerdem hatten sie ja schon die ganze Nacht lang alles versucht und nichts gefangen. Aber die Jünger haben auf die Worte reagiert. In Vers 6 heißt es, sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Also das ganze Netz wird nach unten gezogen und wimmelt auf einmal vor Fischen. Und einer der Jünger begreift schnell, dass der Mann am Strand Jesus sein muss. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Der Jünger, den Jesus liebte, ist wahrscheinlich Johannes, also einer der Söhne des Zebedäus. Der hat später dann das Johannesevangelium geschrieben und hat mit dieser Bezeichnung verdeckt von sich selbst gesprochen. Und der war also dabei und der berichtet jetzt als Augenzeuge von diesem krassen Ereignis, von diesem Erlebnis, das er mit Jesus gemacht hat. Und er sagt zu Petrus, es ist der Herr. Und der Petrus, der scheint von allem, was wir aus den Evangelien wissen, ein sehr impulsiver Mann gewesen zu sein. Und so auch seine Reaktion hier. Ne? Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Er will so schnell wie möglich bei Jesus sein. Und die anderen Jünger, die fahren mit dem Boot hinterher. Wahrscheinlich brauchen die aber auch nicht viel länger, um ans Ufer zu kommen, denn es heißt, sie waren ungefähr nur 100 Meter vom Ufer entfernt. Und am Ufer ist schon alles für die erschöpften Jünger vorbereitet. Wir lesen Vers 9, als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde und dazu gab es Brot. Und dann begegnen sie noch einmal dem auferstandenen Jesus. Er steht dort am Ufer und sagt zu ihnen, holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Petrus läuft wieder zurück, steigt wieder in das Boot ein, zieht das Netz mit den Fischen auf das Land und danach lädt Jesus die Jünger ein, sich hinzusetzen und zu frühstücken. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Und Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen ebenso den Fisch. Und dieser Bericht aus dem Johannesevangelium, der will uns eins deutlich machen. Jesus ist wirklich auferstanden. Jesus hat nicht nur in den Gedanken und Predigten der Jünger weitergelebt, wie das heute manche Theologen behaupten. Nein, sondern er ist auferstanden und sie sind ihm begegnet. Sie haben Jesus am See Tiberias gesehen. Sie haben gehört, wie er zu ihnen gesprochen hat. Und dieser Bericht hier ist keine Märchenstunde, sondern der Text erwähnt 7 Zeugen für diese Begebenheit. Und von diesen Männern wird bei zweien kein Name erwähnt, aber 5 von diesen Zeugen werden klar identifiziert. Und zu der Zeit, als das Johannesevangelium abgefasst wurde, waren die Männer wahrscheinlich noch selbst am Leben. Das heißt, man konnte hingehen und nachfragen. Oder man konnte sich zumindest noch gut an sie erinnern. Und wie authentisch dieser Bericht ist, wird auch darin deutlich, wie die Reaktion der Jünger auf die Begegnung mit Jesus beschrieben wird. Da heißt es nicht, ja, sie sind glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage, sondern es wird angedeutet, dass die Jünger sehr herausgefordert waren von dieser Begegnung. Keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Also keiner wagte es, ihn zu fragen. Das heißt, die würden gerne fragen, aber sie trauen sich nicht. Sie wissen, dass Jesus vor ihnen sitzt, aber sie würden gerne von ihm selbst die Bestätigung hören. Aber sie trauen sich nicht, ihn zu fragen. Sie haben eine Scheu vor der Tatsache, dass hier der auferstandene Jesus vor ihnen sitzt, der aus dem Grab zurückgekehrt ist und der den Tod besiegt hat. Der Bericht ist glaubwürdig. Die Jünger sind am See Tiberias dem Auferstandenen begegnet. Und sie sind ihm sogar ganz nahe begegnet. Sie haben mit ihm zusammen an einem Feuer gesessen und gefrühstückt. Sie haben auch nicht geträumt oder eine Halluzination gehabt, weil sie irgendwie überanstrengt oder übernächtigt waren. Nein, es war kein Traum und auch keine Einbildung. 7 Männer haben gleichzeitig Jesus gesehen. Normalerweise haben nicht mehrere Menschen gleichzeitig dieselbe Halluzination. Und nicht nur das, die 7 Männer haben ja Jesus nicht nur gesehen, sondern sie haben ihn körperlich wahrgenommen. Er hat ihnen mit seinen Händen Brot und Fisch gereicht. Er hat ein Feuer vorbereitet. Jesus war körperlich bei seinen Jüngern anwesend. Und es wird aus unserem Text nicht ganz klar, aber wahrscheinlich hat Jesus auch zusammen mit den Jüngern gegessen. Jedenfalls sagt Petrus in der Apostelgeschichte, dass die Jünger nach seiner Auferstehung zusammen mit Jesus gegessen haben. Apostelgeschichte 10, Vers 41, da heißt es, wir waren es, die mit ihm aßen und tranken, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und das Lukas-Evangelium ist vom Stil her ganz anders als das Johannes-Evangelium, wahrscheinlich auch unabhängig davon entstanden, aber auch dort wird davon berichtet, dass Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern erschienen ist und vor ihren Augen gegessen hat. Lukas 24, noch immer standen sie voller Zweifel und Freude da. Er fragte sie, habt ihr etwas zu essen da? Sie reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er aß ihn vor ihren Augen. Jetzt hier wieder Fisch. Und Jesus bereitet ihn sogar selbst zu auf dem Feuer. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Jesus hier in unserer Begebenheit selbst auch gegessen hat. Jesus ist wirklich körperlich auferstanden. Im letzten Vers unseres Abschnittes wird es gesagt, es war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. Also allein im Johannesevangelium wird uns von drei Erfahrungen berichtet, wo mehrere Menschen Jesus nach seiner Auferstehung begegnet sind. Zuerst hat sich Jesus den Jüngern gezeigt, als sie in diesem Haus in Jerusalem da zusammen sind und hinter verschlossenen Türen sich getroffen haben. Das war das erste Mal, wo er ihnen erschienen ist. Das zweite Mal war 8 Tage später. Da war dann auch Thomas dabei und er hat sogar seine Finger in die Wundmale und in die Wunde an der Seite gelegt, weil er es sonst nicht glauben konnte, dass Jesus wirklich auferstanden ist und vor ihm steht. Das heißt, es war nicht irgendein überspannter Typ, irgendein Fanatiker, dem man alles erzählen konnte, sondern das war ein sehr rationaler Typ, der das erstmal nachgeprüft hat. Ist das wirklich der Jesus? Steht der wirklich hier vor mir? Das war das zweite Mal. Und nun begegnen sie ihm zum dritten Mal und essen mit ihm und nehmen aus seiner Hand Essen entgegen. Das war also nicht nur einmal irgendwie in einer emotionalen Situation, wo die Jünger gerade ein bisschen überspannt waren und dann hat halt auf einmal irgendjemand Jesus gesehen. Nein, sondern die Jünger hatten nach Ostern mehrmals und über einen längeren Zeitraum hinweg Begegnungen mit Jesus. Jesus ist wirklich auferstanden. Wir glauben keine Mythen und laufen irgendeinem komischen Zeug hinterher, sondern wir haben eine historisch zuverlässige Botschaft. Und das müssen wir wissen, das ist nämlich die Grundlage für unseren Glauben. Und wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann ist er tatsächlich der Sohn Gottes. Und dann stimmt es, was er im Evangelium sagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn wir daran glauben, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und dass er leiblich wieder auferstanden ist, dann sind wir auf diesem Weg mit Gott. Dann sind wir Gottes Kinder und er ist unser himmlischer Vater und das dürfen wir sicher wissen, weil wir sicher wissen dürfen, dass die Auferstehung eine historische Tatsache ist. Und dann haben wir das echte Leben, nämlich das ewige Leben in der Verbindung mit Gott. Wir dürfen uns sicher sein, dass auch wir vom Tod auferstehen werden, so wie Jesus auferstanden ist. Denn wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann stimmt auch das, was er uns versprochen hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Darauf dürfen wir ganz fest vertrauen und wir dürfen uns freuen, dass Jesus auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat und dass er uns wirklich das ewige Leben schenkt. Amen. Und zweitens, Jesus ist immer noch derselbe. Es ist interessant, wenn man sich anschaut, wie Jesus sich den Jüngern offenbart. Ja, der zeigt sich denen nicht einfach und streckt ihnen seine Hände mit den Wundmalen entgegen. Er zeigt auch nicht seine Herrlichkeit, damit sie wissen, dass er Gottes Sohn ist, sondern er zeigt sich den Jüngern durch ein spezielles Wunder. Und gerade Petrus, Johannes und Jakobus haben das schon mal erlebt, nämlich als sie Jesus kennengelernt haben. Da stand Jesus am Ufer desselben Sees und hat zu einer großen Menschenmenge gepredigt. Dann ist er in das Boot von Petrus eingestiegen, mit ihm auf den See rausgefahren. Und dort hat Jesus dann zu ihm gesagt, wirf deine Netze aus, dann wirst du viele Fische fangen. Und auch damals hatte Petrus so eine Misserfolgsnachtschicht hinter sich, wo er die ganze Nacht nichts gefangen hat. Aber er hat auf die Worte Jesu reagiert, hat nochmal sein Netz ausgelegt und auf einmal waren die Netze so überfüllt, dass sie schon angefangen haben zu reißen an der Seite. Und dann hat Petrus, Jakobus und Johannes mit ihrem Boot dazugerufen, damit sie ihm helfen, diesen Fang überhaupt einzubringen. Und so haben die Jesus kennengelernt. Jesus zeigt sich den Jüngern mit einem Wunder, das sie schon mal erlebt haben. Und so können sie wissen, dass er eben Jesus ist. Jesus ist immer noch derselbe. Und interessant ist auch, dass Jesus sich den Jüngern ausgerechnet mit einem Versorgungswunder zeigt. Und die Größe des Fangs wird hier im Text betont. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Das heißt, die konnten das Netz nicht mehr hochhiefen in das Boot und ins Boot ausschütten, so wie das früher gemacht wurde. Aber jetzt ging das eben nicht, weil das Ding einfach zu schwer war. Und versteht, diese Leute waren keine BWL-Studenten. Nichts gegen BWL-Studenten, aber die waren harte körperliche Arbeit gewohnt. Aber das Netz, das war eben so rappelvoll, dass es ihnen zu schwer war, das Ding einzuziehen. Und deswegen ziehen sie dieses zum Bersten volle Netz mit dem Boot hinter sich her. Und es wird auch extra nochmal erwähnt, wie viele Fische es waren und dass es keine kleinen Zierfische irgendwie waren, ja diese Dinger aus dem Aquarium, sondern das waren große Fische. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, steht in Vers 11. Und hier haben wir nochmal einen Hinweis darauf, dass dieser Bericht authentisch ist und auf Tatsachen beruht, weil die gefangenen Fische wurden wirklich gezählt und dabei ist eben die ungerade Zahl von 153 herausgekommen. Aber Johannes, der war wahrscheinlich von diesem krassen Erlebnis so beeindruckt, dass er sich diese Zahl genau eingeprägt hat, genau gemerkt hat und später erzählt hat. Und auch außerhalb von diesem Wunder zeigt der Text, dass Jesus sich um das leibliche Wohl seiner Jünger kümmert. Er hat schon den Grill angeschmissen, hat schon was Tolles draufgeknallt, als die Jünger da aus dem Boot steigen. Und er gibt ihnen selbst das Essen und teilt es ihnen aus. Also Jesus ist auch nach der Auferstehung immer noch der, der sich um seine Jünger kümmert. Er versorgt sie auf wunderbare Weise mit allem, was sie brauchen. Und da steckt auch für uns heute eine großartige Ermutigung drin. Gott ist unser Versorger. Und Gott zu vertrauen in Bezug auf Versorgung, im Blick auf Geld, auf Essen und Trinken und alles, was man zum Leben braucht, das ist ein wichtiger Part der Botschaft von Jesus. Schon im Vaterunser, unser tägliches Brot gib uns heute. Gehört zum Grundgebet, das Jesus uns beibringt. In der Bergpredigt sagt Jesus, dass wir uns keine Sorgen um Kleidung, Essen, Trinken machen sollen. Jesus hat zweimal eine Handvoll Brot und Fisch vermehrt und damit Tausende von Menschen gespeist. Und als seine Jünger einmal vergessen haben, Brot mitzunehmen, da hat er sie genau daran erinnert und hat dann gesagt, euer Glaube ist so klein. Warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Wisst ihr nicht mehr, wo ich die ganzen Leute satt gemacht habe mit den paar Broten, mit den paar Fischen? Gott ist auch heute unser Versorger. Wenn wir Jesus vertrauen, ihm nachfolgen, dann dürfen wir auch heute unsere Sorgen bei ihm ablegen, mit seiner göttlichen Versorgung rechnen. Weil Jesus ist immer noch derselbe. Er ist auch heute noch der, der sich um seine Kinder kümmert. Er ist auch heute noch der Versorger. Aber, ihr Lieben, so wie die Jünger auf das Wort Jesu reagiert haben und gehorsam waren gegenüber dem Wort, so müssen auch wir die biblischen Wahrheiten ergreifen und für uns anwenden. Und ich weiß nicht, worüber du dir Sorgen machst heute Morgen. Vielleicht sind es ja deine Finanzen. Ne? Die Benzinpreise steigen, die Lebensmittel werden teurer und deine Finanzen sind aber knapp. Dann will ich dir sagen, bring Gott deine Sorgen. Bitte ihn, dass er dir hilft. Und dann vertraue auf Gott und sein Wort. Sprich das aus. Gott, du wirst mich versorgen. Und dank ihm schon im Glauben vorher dafür. Gott hat gesagt, dass er dich nicht verlässt und versäumt. Er wird dich durchbringen. Und Gott versorgt uns auch nicht irgendwie kärglich, sodass es gerade irgendwie so passt. Denkst du, Jesus und die sieben Jünger haben zum Frühstück 153 Fische gegessen? Ja, ernsthaft jetzt, denkt ihr das? Die waren nur zu acht. Nein, sondern sie hatten wahrscheinlich noch Fische übrig, die sie zum Lebensunterhalt verkaufen konnten. Weil Gott gibt gerne und er gibt auch oft etwas mehr als das, womit wir gerechnet haben. Und deshalb können wir, wenn wir im Glauben unterwegs sind, im Vertrauen auf Gott über unsere Lage nachdenken, dann können wir eine zuversichtliche Perspektive einnehmen, egal wie die Lage natürlich aussieht. Dann ist das Glas nicht halb leer, aber auch nicht halb voll wie bei den Pessimisten, bei den Optimisten, sondern es ist übervoll. Mein Becher fließt über, hat David gesagt. Und zwar im Angesicht der Feinde, im Angesicht der Sorgen, im Angesicht dem, was vielleicht im Natürlichen einfach schlecht aussieht. Am Tag unserer Hochzeit haben Marleen und ich von Marleens geistlichen Eltern gesagt bekommen, Gott hat mehr Lösungen für euch, als ihr Probleme haben könnt. Und so ist es auch. Amen. Weil Gott hat endlose Ressourcen und er ist dein Helfer. Und du darfst darauf vertrauen, dass Gott dich versorgt, selbst wenn deine eigenen Bemühungen momentan nicht so von Erfolg gekrönt zu sein scheinen. Selbst wenn es gerade schwierig ist und wenn es nach einer Durststrecke aussieht, Jesus sorgt für uns. Und vielleicht hat er auch für dich schon ganz spezielle Mittel und Wege der Versorgung geplant. Ein cooles Zeugnis von einem glaubensstarken Prediger gehört. Er erzählte von einer Frau, ich glaube in einer Gemeinde in Amerika war es, und diese Frau hatte Mietschulden. Das ist nicht schön. Wenn man dann vielleicht irgendwie noch die Wohnung irgendwie verliert oder so, weil man nicht die Miete zahlen kann. Aber diese Frau war in einer Gemeinde, wo sie im Glauben gelebt haben. Und dann hat sie gesagt, Herr, ich stelle mich auf das Wort und ich stelle mich auf den Bund, den ich mit dir habe und ich vertraue darauf, dass du mich versorgst und ich danke dir jetzt dafür, dass du mich versorgen wirst. Und auf einmal klingelt es an der Tür und vor der Tür stand der Nachbar von oben aus dem zweiten Stock und hat aus seiner Jackentasche $2,000 rausgeholt, hat sie der Frau hingelegt und gesagt, das soll ich ihnen geben. Und jetzt sagen sie ihrem Gott bitte, er soll mich in Ruhe lassen. Und der Prediger schloss dann mit den Worten dieses Zeugnis ab, wenn Gott selbst den Ungläubigen aus dem zweiten oder dritten Stock bewegen kann, um dir zu helfen, dann hast du keine Probleme mehr. Und so ist es. Wir haben das auch selbst erlebt. Einmal, da waren wir wirklich in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation und es war auch emotional anstrengend. Und auf einmal, ein Ehepaar ist zu uns gekommen und haben gesagt, ja, sie würden uns gerne ihren Zehnten geben, haben uns einen Briefumschlag gegeben, da waren 2000 Euro, glaube ich, drin. Ne? Und baff, ne? Es geht ab. Aber wir haben 2000 Euro geschenkt bekommen, das war Gottes Versorgung für uns in diesem Moment. Und wir haben nie damit gerechnet. Gott hat Wege für dich. Er hat Versorgungswege für dich, mit denen du vielleicht gar nicht rechnest, weil du die gar nicht im Blick hast, weil du dir das gar nicht vorstellen kannst. Aber Gott hat endlose Ressourcen. Und er hat immer was in der Hinterhand, um dich zu versorgen. Und noch was wird uns hier im Predigtext berichtet. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Und das gehört zum Wunder dazu. Auch dafür hat Jesus gesorgt. Wenn Gott dich versorgen will, dann klappt das auch. Du musst dir keine Sorgen machen, dass dir das irgendwie durch die Lappen geht oder so, sondern du kannst Gott vertrauen. Und das gilt auch für andere Bereiche. Vielleicht hast du gesundheitliche Schwierigkeiten. Und Jesus ist auch heute noch derselbe, der die Kranken heilt. Und ich sage nicht, dass jeder automatisch sofort geheilt wird oder so, aber ich sage, dass Jesus auch heute noch heilt. Und wir müssen auch hier auf das Wort Gottes reagieren. Wir dürfen Bibelstellen zum Thema Heilung lesen und über uns aussprechen. Wir dürfen mit unseren gesundheitlichen Problemen zu Jesus kommen und ihn bitten, dass er heilt. Und zu Jesus kommen heißt auch, du kannst auch zu Leuten in der Gemeinde gehen. Bitten, dass die dir die Hände auflegen und für dich beten. Und vor kurzem haben wir das auch erlebt. Marleen war lange geplagt, wirklich mit Rückenschmerzen. Sie hat 3 Bandscheibenvorfälle gehabt und chronisch so etwas in der Art wie Hexenschuss gehabt. Und wir haben immer wieder auch dafür gebetet und dann wurde es auch ein bisschen besser in der konkreten Situation, dann sind die Schmerzen zurückgegangen oder so, aber es war oft so, dass sie in den Nächten dann aufgewacht ist, weil sie einfach solche Schmerzen hatte. Und am Ostermontag, sind wir in einem Lobpreisgottesdienst gewesen und auf einmal stand ein Mann auf und hat gesagt, ja, die Heilungskraft Gottes ist jetzt hier besonders stark und lasst einfach für euch beten, wenn ihr da irgendwie krank seid oder Schmerzen habt. Und dann habe ich für Marleen gebetet und sie hat selbst auch gebetet. Und nach dem Gebet hat sie endlich wieder durchgeschlafen. und die Schmerzen sind noch nicht ganz weg. Manchmal kommt es noch, taucht es noch auf und wir halten dann dagegen im Gebet. Aber sie kann wieder durchschlafen und sie wacht nicht mehr jede Nacht schmerzgeplagt auf. Weil Jesus auch heute noch unser Heiler ist. Und vielleicht sind es auch andere Dinge in deinem Leben, wo du Gottes Hilfe brauchst. Vielleicht brauchst du neue Kraft für deinen Alltag oder Gelingen an der Arbeit. Auch darum kannst du Gott bitten. Ihr Lieben, Gott geht es nicht nur um unsere Seelen, sondern er sorgt für uns. Umfassend. Paulus schreibt im Philipperbrief: Sorgt euch um nichts, also du sollst nicht sorgen, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Betet um alles, heißt es da. Gott kümmert sich also auch um die kleinen Dinge unseres Alltags. Echter Glaube ist alltagstauglich. Amen. Mein letzter Punkt ist, Jesus will in dein Leben kommen. Und die 7 Männer sind also dem auferstandenen Jesus begegnet. Aber Jesus zeigt sich den Jüngern nicht nur, damit sie sehen, dass er lebt, sondern er zeigt sich, um sie zu rufen, dass sie ihm nachfolgen. Jesus zeigt den Jüngern nicht nur, dass er lebt, sondern er kommt in das Leben dieser Jünger hinein. Der ganze Bericht in Johannes 21 läuft darauf hinaus, dass Jesus schließlich ein Gespräch mit Petrus hat und zu ihm sagt: Folge mir nach. Er möchte in das Leben von Petrus hineinkommen. Er möchte, dass Petrus an ihn glaubt und ihm nachfolgt. Entschuldigung, ich muss kurz einen Schluck trinken zwischendurch. Aber was ist denn mit diesem Petrus, der hier am See Tiberias am Feuer sitzt? Es ist interessant, dass hier in unserem Text erwähnt wird, dass sie sich an einem Kohlenfeuer aufhalten. Vers 9, da heißt es, als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Denn nur wenige Wochen vorher hat Petrus schon mal an einem Kohlenfeuer gestanden. Da hat er sich nämlich nach der Verhaftung Jesu im Hof des Hohen Priesters aufgehalten. Und wir lesen in Johannes 18, die Wachen und Bediensteten standen um ein Kohlenfeuer. Und Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Damals hat Petrus Jesus 3-mal verleugnet und gesagt, den kenne ich überhaupt nicht. Und jetzt sitzt Petrus wieder an einem Kohlenfeuer. Diesmal mit Jesus. Und er darf dort sitzen. Jesus lehnt ihn nicht ab. Er sagt nicht, ne, du musst erstmal abseits irgendwo sitzen, da kannst du allein dein Fischstäbchen essen, ich brauche dich jetzt hier erstmal nicht mehr. Nein, sondern Petrus darf zu Jesus kommen. Jesus hat auch ihn eingeladen, als er gesagt hat, kommt und frühstückt. Und nach dem Frühstück, da nimmt Jesus ihn beiseite und spricht mit ihm und fordert ihn wieder neu auf, folge mir nach. Ihr Lieben, bei Jesus ist viel mehr Gnade, als wir erwarten. Der verurteilt den Petrus nicht dafür, dass er abgefallen ist und ihn verleugnet hat. Nein, sondern Jesus kommt neu in ein Leben hinein und voller Gnade ruft er Petrus zurück an sein Herz und lädt ihn wieder neu ein, folge mir nach. Jesus ist auch für Petrus am Kreuz gestorben und er vergibt ihm und möchte ihn zu sich rufen. Und das gilt auch für dich. Jesus will in dein Leben kommen. Er lädt dich ein, an ihn zu glauben, darauf zu vertrauen, dass er am Kreuz für dich gestorben ist und dass er auferstanden ist. Er will dir Vergebung deiner Sünden und ewiges Leben schenken. Vertrau doch auf ihn. Er hat alles für dich vollbracht am Kreuz und du darfst dir immer wieder die Vergebung deiner Sünden bei Jesus abholen. Und vielleicht hast du in deinem Alltag auch versagt im Leben mit Jesus, so wie Petrus. Du hattest Streit, hast harte Worte gegenüber jemand anderem verwendet oder hast gemerkt, da ist Bitterkeit, da ist Zweifel, hast ihm in deiner Seele Raum gegeben. Oder du bist in Pornografie gefallen oder in eine Gewohnheitssünde, mit der du irgendwie zu kämpfen hast. Aber du darfst wieder zu Jesus kommen. Er verstößt dich nicht. Er vergibt dir immer wieder deine Sünde und er nimmt dich an. Und so ähnlich wie Jesus die Jünger am See Tiberias zum Essen eingeladen hat, so lädt er auch uns an seinen Tisch. Gleich beim Abendmahl. Im Abendmahl, da teilt Jesus uns Brot und Wein aus. Aber es ist nicht nur Brot und Wein, sondern darin gibt er uns sein Leib und sein Blut. Er lädt uns ein, sein Leib, der am Kreuz gehangen hat, der für uns geopfert wurde, zu empfangen. Sein Blut, das für uns geflossen ist, in uns aufzunehmen, damit wir ganz sicher wissen, dass er uns vergibt und uns annimmt. Wir dürfen im Glauben das ergreifen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und du bist heute eingeladen an den Tisch Jesu. Er will dir zusprechen, du bist angenommen. Aber Jesus fordert dich auch immer wieder neu auf. Komm, folge mir nach. Jesus ruft dich auf, dass du ganze Sache mit ihm machst. Jesus will in dein Leben reinkommen. Er möchte, dass du ihn zum Herrn deines Lebens machst. Und er will in deinem Alltag Gemeinschaft mit dir haben. Jesus will mit dir frühstücken. Er möchte, dass du dich mit ihm hinsetzt, dass du auf sein Wort hörst, dass du ihm deine Sorgen erzählst, über deine Erlebnisse sprichst und mit seinem Eingreifen rechnest. Lies in der Bibel, rede mit Gott im Gebet. Jesus lädt dich heute Morgen an seinen Tisch ein und danach ruft er dir zu, folge mir nach.